einen wunderschönen guten X hier beliebige Tageszeit einsetzen. Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu Mein First Drop, der Achterbahnkanal, zum Podcast, zum Parkbericht, und es geht heute um das Walibi Belgien. Endlich ist es mal soweit, werden die meisten von euch sagen, denn dass wir das hier machen wollen, das haben wir euch bereits letztes Jahr im Sommer angekündigt, und jetzt ist es dann endlich soweit, eben als Podcast. Wir wollen so ein bisschen auf die Parkhistorie blicken, ein bisschen auf die einzelnen Attraktionen und uns einen kleinen Eindruck verschaffen, wie es in dem Park aussieht. Wenn ihr das Ganze in bebilderter Form gerne nochmal hättet und vielleicht nicht ganz so detailliert, dann findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, der genauso heißt, auch einen passenden Vlog, der dann einfach unter dem Parknamen zu suchen ist. Und ja, dann schaut ihr euch das auf die Art und Weise an. Empfehlenswert ist eigentlich immer, das beides zu machen, wobei generell ein Abo bei dem Kanal ja auch super empfehlenswert ist. Aber das nur am Rande. Also, geht heute los, Walibi Belgien. Das Ganze ist quasi die Mutter der Walibi Parks. Setzt sich aus den Namen der umliegenden Orte zusammen. Also der Name Walibi setzt sich aus den Namen der umliegenden Orte zusammen. Das sind Wavre, Limal und Bierge, daher Walibi. Und das Ganze fing an 1975. Damals war es noch eine Wasserskianlage mit ein paar Kirmesattraktionen am Rande des Sees. Diesen See gibt es auch heute noch. Zu Beginn hat man das Ganze laufen lassen unter dem Namen Walibi Wavre. Wavre ist der nächstgelegene Ort. Und ja, da ging es dann los. Das Ganze ist dann im Laufe der Zeit später auch an die Six Flags Gruppe gegangen, wie zum Beispiel auch das Walibi Holland oder das heutige Walibi Holland, und lief dann eine Zeit lang als Six Flags Belgium. Danach ging es dann zum einen erst an die Kapitalgesellschaft, Palamon Capitals, und dann zum aktuellen Besitzer an die Compagnie des Alpes. Speziell der Übergang an Six Flags hat eigentlich das Gesicht des Parks ja geprägt und eine ganze Zeit lang auch bestimmt. Viele Attraktionen, die immer noch im Park stehen, kommen aus dieser Zeit. Zum Beispiel der Boomerang und die Holzachterbahn. Das sind alles Attraktionen, die aus der damaligen Zeit stammen, und ja, auch der SLC beispielsweise. Man ist im Prinzip über den extrem großen Parkplatz, begibt man sich in Richtung des Eingangsportals. Man nimmt zur Kenntnis, dass sich linksseitig des Ganzen das Aqualibi befindet, ein Schwimmbad, was hier aber überhaupt nicht weiter thematisiert werden soll und auch nicht könnte, denn wir waren schlichtweg nicht drin bei unserem Besuch. Bei unserem Besuch gibt übrigens ein gutes Stichwort. Was ich jetzt erzähle, ist Stand Sommer 2019. Wenn ihr 2020 in den Park reingeht, könnte sich daran was verändert haben. Also seid mir nicht böse, wenn ihr jetzt blind nach meiner Beschreibung vorgeht und möglicherweise Sachen überseht. Der Eingangsbereich des Ganzen ist im klassischen Walibi-Stil gestaltet, so ein ja überstilisiertes amerikanisches Freizeitpark-Entrance-Zeugs. Diverserlei Fressbuden, Souvenirshops, Cafés. Man kann da auch zum Aqualibi reingehen. Und direkt hinter diesem Eingangsbereich befindet sich der Bereich, wo üblicherweise morgens der Rope Drop erfolgt. Das heißt, das Volk sammelt sich auf dem Vorplatz, hat die Möglichkeit, sich noch ein bisschen mit Getränken zu versorgen, und dann geht es los. Man kommt auf eine kleine Freifläche, steuert direkt auf so ein kleines Karussellzug, ein Familienkarussell namens Le Grand Carousel. Und dann geht es direkt davor rechts über eine kleine Brücke in Richtung der ersten Achterbahn. Die nennt sich Vampire, und Vampire ist ja obligatorisch ein Standard-SLC. Auf 600 noch was Meter in Länge geht es auf dem 1999 gebauten Exemplar von Vekoma über ein paar Übersteige. Und das Ganze ist hier sogar halbwegs opulent thematisiert. Wie der Name schon verrät, das Ganze im Vampir-Design. Hier und da also eine kleine Statue. Das Stationsgebäude ist wie so ein runtergekommenes Schlösschen gestaltet. Allerdings leider nur von außen. Von innen ist das Ganze eine Wellblechhütte. Bei SLCs hat man ja ein gewisses Image, was Vekoma an dieser Stelle pflegt, nämlich dass die Fahreigenschaften recht übel sind. Und die Züge, die auf Vampire eingesetzt werden, sind auch die Standard-SLC-Züge, also die Bügel, die relativ nah am Ohr sind und die bei entsprechend nicht so dollen Fahreigenschaften auch dazu führen, dass man sich eben einen Satz heißer Ohren holt. Das ist hier in diesem Falle allerdings nicht so wahnsinnig schlimm, denn tatsächlich ist Vampire einer von den SLCs, die nicht nur mit am besten aussehen, sondern die sich auch mit am besten fahren. Das Ganze natürlich besonders gut in der ersten Reihe. Je weiter man nach hinten im Zug geht, desto schlechter werden die Fahreigenschaften. Aber selbst in der letzten Reihe ist Vampire noch ein absolut fahrbarer SLC. Zwar jetzt nicht unbedingt der Tierachterbahn, die den Einzigartigkeitspreis gewinnt, aber eine sehr ordentliche Geschichte. Interessant ist übrigens dabei, dass bei Vampire für 2021 ein neues Theming angekündigt ist. Das bedeutet, man wird sich wahrscheinlich davon von diesem Vampir-Thema verabschieden, würde ich mal behaupten. Und eventuell, die Vermutung liegt ja nahe, das Walibi Holland kriegt ja, die kriegen ja auf ihrem SLC für 2021 neue Züge. Vielleicht passiert bei Vampire das Gleiche. Das scheint ja eine relativ preisgünstige Variante zu sein, wie du so eine alte Achterbahn nochmal ganz gut aufwerten kannst. Wenn ihr dann Vampire verlasst, übrigens auch hier könnt ihr an einer der obligatorischen Fotoboxen vorbeigehen, die hier auch sehr flächendeckend aufgebaut sind, teilweise maschinell betrieben werden. Da könnt ihr euch dann entsprechende Fotos besorgen. Wenn ihr also zurückgeht, wieder über die Brücke, dann steuert ihr wieder auf dieses obligatorische Karussell zu. Daneben gibt es die Melody Road, das ist eine Oldtimer-Rundfahrt, die ja nicht so wahnsinnig überragend thematisiert ist. Es geht halt überwiegend durchs Grün und überwiegend so ein bisschen über den, also man genießt hauptsächlich den Blick auf die Holzachterbahn. Diese besagte Holzachterbahn nennt sich Loup-Garou oder Werewolf auf Englisch. Das Ganze ist also quasi thematisch so ein bisschen an Vampire angelehnt und baut ein bisschen auf diesen, ja, die Engländer hauen mich jetzt, auf dem Viktorian, so ein bisschen viktorianischer Stil, also so ein Mix halt aus zwielichtigen Kreaturen und altenglischem, altbritischem. Das Ganze ist also das Theming von Loup-Garou. Die Bahn hat eigentlich fast immer die längsten Wartezeiten im Park, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Züge halt nicht so einer nach dem anderen aus der Station rausflutschen, sondern dieses, man kennt das noch vom Walibi Holland, dieses stuckerige Bremsverhalten kurz vor der Stationseinfahrt an den Tag legen. Das heißt, der eine Zug ist schon raus, der nächste Zug fährt rein und muss ungefähr 25.000 Mal abbremsen, bevor er dann endlich steht und die Passagiere den Zug verlassen können. Das führt dazu, dass die Abfertigung nicht ganz so optimal ist. Dazu kommt dann noch die Sicherheitsgurte, dazu kommt dann noch die Bügel. Das Ganze ist allerdings in wirklich bequemen Zügen. Vielleicht die alten Robin Hood-Züge sind noch ein Begriff, das ist hier ähnlich gestaltet. Lederbezüge, die Bügel sind wirklich, wirklich bequem und das Ganze macht optisch erstmal einen ganz netten Eindruck. Nun muss man sagen, wir waren davor das letzte Mal 2017 im Walibi Belgien und hatten Loup-Garou als eine Holzachterbahn in Erinnerung, die eigentlich ja, sich anständig fährt, durchaus ruppig, das machen die Vekoma-Bahnen, auch die Holzachterbahnen ja eigentlich alle, und aber völlig im Rahmen, das Layout ganz cool, schön gelegen, und mit der Erwartungshaltung haben wir uns bei der Bahn in die erste Reihe gesetzt. Und Heidewitzka war nicht so schön. Man hat bei den Bahnen generell immer das Gefühl, dass wenn die in die Kurve fahren, die Bahn, der Zug fährt halt erstmal geradeaus, eckt an, wird dann ein Stückchen rübergeschoben durch den Druck, eckt da wieder an und so fährt man durch die Kurven. Das ist nicht besonders komfortabel. Und dadurch, dass man eben auch mit diesem Gurt noch gesichert wird, du hast im Prinzip keine Chance, dem Ganzen auszuweichen und du wirst kräftigst durchgeschüttelt. Und durchgeschüttelt ist eigentlich eher der freundliche Ausdruck. Wir haben es im Park bereits thematisiert und ich sage es nochmal, das wäre auch eine Bahn, die echt mal es vertragen könnte, wenn man RMC da mal ranlassen würde und quasi dazu auch nochmal ein passendes RMC-Layout kreiert, wie es ja bei Robin Hood-Untamed schon geschehen ist. Das wäre echt wünschenswert und dieses Layout, was Loup-Garou hat, gäbe da auch einiges her in meinen Augen. Schauen wir mal. Das wäre auch schön. Auch die Bahn soll übrigens in absehbarer Zeit ein neues Theming bekommen. Vielleicht im Zusammenhang mit diesem Theming findet dann auch gleich ein großer Umbau statt. Wer weiß das schon. Im Übrigen kurz nochmal die kleinen, aber feinen Fakten. Holzachterbahn für Vekoma habe ich gesagt. Werewolf ist übrigens damit die letzte noch bestehende Holzachterbahn, die noch komplett von Vekoma ist. Robin Hood ist ja jetzt zu Untamed geworden, damit nicht mehr bestehend. Es gibt den Thunder Coaster im Tusenfried in Norwegen. Der hat allerdings keine Züge mehr von Vekoma drauf. Und wer weiß, wie lange der noch besteht. Gebaut wurde das Ganze übrigens 2001 unter der Six Flags Ägide. Wurde wahrscheinlich zusammen mit Robin Hood da bestellt. However. Im Übrigen findet sich vor Loup-Garou noch, neben dieser besagten Oldtimer-Rundfahrt und dem Karussell, von dem ich eingangs sprach, findet sich ein Kettenflieger mit dem Namen Waveswinger. und direkt gegenüber auch eine kleine Showbühne, auf der im Sommer so kleinere Attraktionsgeschichten stattfinden. Das ist übrigens generell eine Geschichte, aber das kennen vielleicht viele von euch aus dem Walibi Holland auch. Viele Midway Games, im Sommer immer mal wieder Aktionen. Das Ganze, als wir da waren, lief das Ganze schwerpunktmäßig unter Fanta-Thematisierung. Und also die diverse Sachen, und man wird da auch kräftig zugetextet, dass man da bitte mitmachen soll. Die Games sind nicht inklu, man soll noch wieder ein bisschen Kleingeld locker machen. Gut. Wer es mag, ne? Wenn ihr an dem 4D-Kino vorbeigeht, wo übrigens ein Film namens Tempo Attack läuft, den haben wir natürlich nicht gesehen, gibt's auf einen Platz zu, wo sich diverse Sitzgelegenheiten bieten und dahinter ein Breakdance mit dem Namen Spinning Vibe. Der Breakdance ist von Huss, wer hätte das gedacht? Das Fahrprogramm, ja, was soll ich sagen, ist ein bisschen wie von Boris Becker programmiert. Für das Ergebnis braucht man effektiv nur 5 Sekunden, denn danach hat er seine Maximalgeschwindigkeit erreicht, wird auf extrem langsamem Tempo ungefähr 5 Minuten durchgeorgelt und dann darf man auch wieder aussteigen. Also das Ganze ist in Relation zu anderen Anlagen dieses Typs eher dürftig und die Wartezeit eigentlich nicht so wert. Es ist zwar eine Anlage, die man auf jeden Fall fahren kann, denn diese Breakdance werden ja auch sukzessive weiter aussterben und vielleicht wahrscheinlich nur noch für die Kirmes interessant sein. Im Park trifft man sowas ja leider eher selten an. Nichtsdestotrotz, das Fahrprogramm geht intensiver, da würde ich lieber so eine Attraktion mal auf der Kirmes machen. Hinter dem Breakdance liegt so ein kleines Kinderghetto. Da finden sich zum Beispiel ein Red Baron mit dem Namen Skunks Airlines, ein schöner Kiddie Freefall mit dem Namen Guitar Riff, der ist halt wie ein Guitar Riff gestaltet, sieht toll aus. Dahinter Squad Taxi, das ist ein kleines Teetassenkarussell von SBF Visa, eine kleine Kindereisenbahn namens Skunks Tour. Und außerdem noch ein großer Autoscooter mit Namen Tuff Tuff Club. Tuff Tuff Club, könnte man auch sagen. Ich habe niemanden gefragt, wie man das ausspricht. Tuff Tuff Club. Und außerdem ist in der Mitte ein Kiddie-Wellenflieger mit dem Namen Little Swing. Wenn man den Platz dann weiter Richtung Norden verlässt, dann wird es wieder etwas thrill-lastiger und vor allem auch wieder ein bisschen thematisierter. Nachdem das Ganze gerade eben im Kiddie-Ghetto so ein bisschen bonbonbunt ist, halt zum Thema passend, geht es jetzt in den Western-Bereich. Da findet sich zum Beispiel mit Bassor ein klassischer Topspin von Huss mit einem noch sehr soliden Fahrprogramm, sehr anständig fahrbar. Außerdem findet man im Western-Sektor noch einmal wieder die gerade eben von mir schon angesprochenen Midway-Games. Man kann sich was zu futtern holen, Souvenirs, noch diverse Möglichkeiten, Münzprägung. Also es gibt diverse Gelegenheiten, wie man sein Kleingeld an Mann oder die Frau bekommen kann. Außerdem finden sich in diesem Bereich, und da wird es dann wieder ein bisschen ausgeprägter, ein Freefall Tower von Right Trade und Intermin namens Dalton Terror. Das Ganze ist 77 Meter hoch, ist noch einer der klassischen Ausfertigungen, also kein Giro Drop Tower mit drehender Gondel, sondern es gibt vier einzelne Fahrspuren, A4 Plätze, wenn ich recht entsinne. Man wird hochgezogen und klingt aus. Das Ganze solide Angelegenheit, spaßig, was soll ich euch groß erzählen. Abhängig vom Andrang werden auch mal weniger Fahrspuren in Betrieb sein. Bei uns war es so, dass bei mäßigem Andrang eben nur eine Spur betrieben wurde. Was für den Ausblick ein bisschen schade ist. Man kann auf die umliegende Landschaft aber sehr, sehr schön gucken. Das macht schon Spaß. Außerdem findet sich, und da sind wir dann wieder bei den Countern, eine Mine Train von Vekoma aus 1992 in dem Bereich. Das Ganze nennt sich Calamity Mine. Und Calamity Mine ist so ein, erstmal eine sehr schöne Mine Train, jedenfalls von außen. Wenn ihr nämlich davor steht und es gibt so eine Ausblickterrasse, von der man sehr schön auf die gesamte Anlage gucken kann, dann sieht das Ganze top aus und schürt eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn man dann allerdings im Zug drin sitzt und die Strecke befährt und das wirklich interessante Layout befährt, dann stellt man fest, das Ganze ist halt so aufgebaut, dass es von nach außen hin total peppig aussieht. Innen drin ist aber Fabrikhallen-Look, ein bisschen Schlons und das sieht dann alles nicht mehr so schön aus. Im Übrigen ist aber ganz interessant, dass dieser Look, diese Minetrains haben ja eine Stahlschiene, darunter häufig so Fake-Holzbretter, dass das Ganze halt ein bisschen nach Eisenbahn aussieht. Dadurch, dass die im Walibi Belgien eher so mittelprächtig gepflegt worden sind, sind die teilweise krumm und schief und ein bisschen angegrünt. Und das wirkt da sehr, sehr authentisch. Das passt da witzigerweise rein. Also, ne? Wir können wieder jetzt wieder auf den Heidepark rumstechen. Wenn man schon ein bisschen die Pflege schleifen lässt, dann kann man ja mindestens dafür sorgen, dass es nicht so unangenehm auffällt. Dann, nachdem man diese Bahn gefahren ist und was man auch tun sollte, denn für gewöhnlich hat man da auch sehr, sehr geringe Wartezeiten, geht es weiter in den aktuellen Themenbereich. Das Ganze hat ein Tropenthema. Und allerdings sollte man, bevor man diesen betritt, noch kurz vorher die Bootsfahrt mitnehmen. Nennt sich Gold River Adventure. Das Ganze ist ein Tauboot-Ride und das kann man gerne mal mitnehmen. Und dann gegenüber von diesem Gold River Adventure gibt es auch noch eine kleine Pferdereitbahn. Und dann endlich der tropisch angehauchte Themenbereich. Das Ganze wird überthront von der neuesten Achterbahn des Parks. Ich bin super informiert, das ist die zweitneueste, aber egal. Dabei handelt es sich um einen Gerstlauer Bobsled Coaster mit Namen Tiki Waka, errichtet 2018. Bei Tiki Waka haben wir, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ein Bobsled Coaster. Das Ganze wird mit wirklich sehr schönen Chaisen, die jeweils 4 Personen fassen, befahren. Man geht über einen auch sehr, sehr typischen, wobei man sich teilweise diese für Bobsleds typischen Mauskurven geschenkt hat und einfach so ein bisschen effektiv und dynamisch durch die Gegend fährt. Das Einzige, was bei Tiki Waka wirklich schade ist, ist zweierlei, nämlich, dass man keine Doppelladestation hat. Technisch gesehen wäre die da, wird aber nicht genutzt. Doppelladestation hätte den Vorteil, dass bei der ohnehin schon etwas geringeren Kapazität von 4 Personen pro Chaise, dass die Dinger dann mindestens leer vorfahren und man direkt einsteigen kann. Hier wird also erst komplett vorgefahren, dann einmal alle raus, alle rein, das dauert alles ein bisschen länger. Weiterhin ist es so, dass die Bahn natürlich eine gewisse Länge mitgegeben bekommen hat, damit sie die Parkbesucher auch ausreichend wegchauffieren kann und ausreichend Blockbereiche vorhanden sind. Das Ganze führt dazu, dass der Bahn am Ende bei den für Bobsleds typischen Bunnyhops etwas die Puste ausgeht und einem da so ein bisschen die Kraft verloren geht. Das Ganze ist aber insgesamt sehr, sehr schön, sehr, sehr dynamisch, macht Spaß. Ich mag diese Bobsleds ja ohnehin. Und das Ganze schneidet sich auch mit einem Kletterparcours für Kinder, der in diesem Bereich ebenfalls errichtet worden ist. Außerdem gibt es noch mit Octopus noch einen Family Thrill Ride und diverserlei Klettermöglichkeiten, ich habe es gerade eben gesagt. Am Rande des Bereichs haben wir noch eine Go-Kart-Bahn mit Tret-Go-Karts, also nicht die Variante, wie sie früher mal im Walibi Holland stand, sondern hier muss selber Muskelkraft aufgewandt werden. Dann erreichen wir die nördlichste Spitze des Parks und da steht, von vielen leider übersehen, Challenge of Tutankhamun von der Sally Corporation. Das Ganze ist ein interaktiver Dark Ride mit unglaublich aufwendigen Animatronics. Schön gestaltet, es wird Feuer gespalten mittendrin. Das Ganze passiert auf einem Trackless-Fahrsystem. Man darf wieder auf Ziele schießen und es macht sich bemerkbar, wie erfolgreich man bei diesen Zieleabschießen gewesen ist. Denn es gibt je nach Erfolg verschiedene Spuren, die man befährt. Sollte man auf jeden Fall machen, weil man auch gerade bei diesem Ride relativ wenig Wartezeit hat, eben weil der etwas abgelegen liegt. Und letztlich sollte man sich das auf jeden Fall gönnen und der ist halt irre aufwendig gestaltet. Auch wenn, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, anscheinend hier auch wieder die gute alte Maxime gilt, eine gute Thematisierung sollte unter der Dachlinie aufhören. So ist es nämlich auch hier. Aber sollte man auf jeden Fall machen. Dann begeben wir uns quasi kehrt auf der anderen Seite des Parks wieder zurück, Richtung Eingang. Dabei geht es als allererstes an Saisai Fiesta vorbei. Das Ganze ist ein Teacup Ride und dann kommt dann noch Dragon Boat. Das Ganze ist ein Bootrundfahrgeschäft. Dann endlich, ihr habt lange genug gewartet, wird es auch endlich wieder achterbahnig. Es kommt zu Psyche Underground. Psyche Underground ist 1982 als Sirocco eröffnet worden. Wurde dann umgebaut, hieß dann Turbine, wurde dann umgebaut zur jetzigen Version und heißt jetzt Psyche Underground. Das Ganze mit einem schönen und eingängigen Soundtrack, der auch sehr, sehr gut auf eine Disco-Playliste kommen könnte. Man geht quasi in eine Fabrikhalle rein, die Achterbahn ist komplett eingehaust. Man geht an dem alten Schwungradantrieb vorbei, der seit dem letzten Umbau nicht mehr genutzt wird. Durch den nicht so schönen Wartebereich kriegt die obligatorischen Sicherheitshinweise mit und entert den einen Zug, idealerweise übrigens in der Front Row. Ich persönlich finde die Dinger vorne sehr, sehr geil. Dann wird der Zug ein bisschen angeschoben, kommt auf den Limb-Antrieb und ballert volle Möhre durch den Looping, fährt eine kleine Anhöhe hoch, bleibt da kurz stehen und fährt dann wieder rückwärts. Das Ganze ist erstaunlich simpel, macht aber ebenso erstaunlich extrem viel Spaß, gerade weil die Loopings, die Schwarzkopf kreiert hat, sehr, sehr intensiv sind, und gerade wenn man dann rückwärts fährt, sind die nochmal einen Tucken intensiver. Und ich glaube, wer schon mal rückwärts durch ein Vekoma Boomerang Looping gefahren ist, der weiß, eigentlich reicht das vom Härtegrad durchaus, aber die Schwarzkopf-Loopings sind nochmal eine Ecke intensiver. Das Ganze macht richtig Spaß, wahnsinnig Laune und ist definitiv eine Fahrt wert. Auch da sind die Wartezeiten im Regelfalle relativ überschaubar, trotz der Tatsache, dass du eben maximal mit einem Zug fahren kannst. Wenn du aus der Fabrikhalle rauskommst, gewöhnen sich deine Augen kurz noch ein bisschen an die Helligkeit, und dann gehst du schnell rüber zu Pulsar. Pulsar ist quasi im MAG-Neuigkeitenjahr für Walibi eröffnet worden in 2016. Da hat das Walibi Holland Lost Gravity bekommen und das Walibi Belgien hat Pulsar bekommen. Ein MAG Rides Power Splash. Man ändert quasi die Boote, wie sie viele von euch wahrscheinlich aus Atlantica Super Splash aus dem Europapark her kennen. Und dann geht es ab. Man wird erst eine längere Strecke rückwärts beschleunigt über einen kleinen Bunnyhop, fährt dann die dort gebildete Anhöhe einmal kurz hoch, fährt wieder nach vorne, wird nochmal etwas stärker beschleunigt, fährt auf der anderen Seite nochmal die Anhöhe hoch und kriegt dann nochmal einen ultimativen Kick rückwärts. Das Ganze wird dann bis zu 100 km/h schnell. Der Launch ist übrigens ganz MAG Rides untypisch, extrem kraftvoll. Und während man den erstgenannten Berg noch einmal wieder hochfährt, werden unten die Schleusen geöffnet, die Schienen liegen dann im Wasser und das Boot wird gewassert. Das Ganze sieht von außen wahnsinnig imposant aus und lässt vermuten, dass man da sickenass wird. Das ist nicht der Fall. Also in den meisten Fällen ist es so, dass man ein bisschen Spray abbekommt. Ein bisschen Nässe sollte man vielleicht einkalkulieren. Aber richtig dramatisch wird es in den seltensten Fällen. Es gibt eine Splash-Zone, wie es bei den MAG-Bahnen ja anscheinend auch gut Sitte ist. Da wird man gar nicht so übertrieben nass. Viel nasser wird man auf dem Zugangsweg dahinter. Was auch noch interessant ist, ist übrigens, dass das Ganze hier zwar ein Shuttlecoaster ist, allerdings ein Shuttlecoaster, der mit zwei Booten betrieben werden kann. Man hat nämlich einen Drehteller eingebaut, sodass eine Bahn gerade auf der Strecke agiert und die andere Bahn in der Station B und entladen werden kann. Thematisiert ist das Ganze im Stile von so einer Art Energiespeicher. Ich muss fairerweise sagen, ich habe die Story nicht so richtig durchschaut. Aber das Ganze macht sehr, sehr viel Spaß. Ist eine coole Bahn. Ich kann aus Parksicht verstehen, dass es von dieser Bahn noch nicht so wahnsinnig viele Attraktionen, also noch nicht so wahnsinnig viele gibt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass der Pumpenbetrieb und der Betrieb des LSM-Antriebes doch gewisse Betriebskosten mit sich bringt. Trotzdem sollte man hier auf jeden Fall machen, auch wenn hier erfahrungsgemäß die Wartezeiten recht lang sind. Wir haben allerdings auch eine Single-Rider-Line. Das bedeutet, wenn ihr alleine unterwegs seid, könnt ihr da vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen. So, der musste raus. Wenn ihr dann fertig gewassert seid und Pulsar wieder verlasst, dann geht es wieder zurück Richtung Psyche Underground. Und dort kommt ihr auch vorbei an Fun Pilot. Fun Pilot ist die neueste Achterbahn im Park, diesmal dann auch wirklich. Und dabei haben wir einen Force 190 von Zierer. Standard-Layout, schön gestaltet, man hat einen schönen Blick zu Pulsar rüber. Und für die Kids ist das genau die richtige Bahn. Die Kids sind auch die Zielgruppe dieses Bereichs, denn dahinter gibt es einen Kleinkinderbereich mit vielen Spielmöglichkeiten, einem kleinen Red Baron, einer nochmal kleineren Eisenbahn etc. Übrigens, kleines Stichwort, wo wir gerade bei Eisenbahn sind. Es gab mal eine Parkeisenbahn in diesem Park. Da waren zwei richtig geil gestaltete Züge drauf. Im Zuge der Errichtung des neuen Themenbereiches, des Tropical-Themenbereiches, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist die Bahn allerdings außer Betrieb genommen worden, weil die Strecke überbaut worden ist. Das sieht man stellenweise noch, dass ein paar Schienen da rumliegen. Da fährt aber mittlerweile keine Bahn mehr rüber. Schade. Direkt neben diesem Kleinkinderbereich, von dem ich gerade eben sprach, liegt Palais de Genie. Das Ganze ist ein Madhouse von Vekoma. Ähnelt von der Aufmachung her sehr, sehr stark Merlin's Castle im Walibi Holland. Ist auch vom gleichen Hersteller, wie gesagt, Vekoma. Ist auch hier mit einer Pre-Show, bei der du als Deutschsprachiger so ein bisschen im Regen stehst. Auch hier ein überschminkter Opa, der in der Pre-Show auftaucht. Und die Fahrt selber ist absolut angemessen. Also ist in Ordnung. Jetzt kein Highlight, aber ein Ride, den man auf jeden Fall machen kann. Neben Palais de Genie liegt Raja River von Intamin. Das ist ein Rapid River und Raja River gehört zu den nasseren Vertretern seiner Art. Das Ganze ist, ja, du fährst auf diesen relativ großen Booten, nachdem über durch diesen Ride, ist es stellenweise sehr, sehr schön thematisiert. Man muss halt nur einkalkulieren, dass du unfassbar nass wirst. Kleine Kinder kriegen eine Rettungsweste umgeschnallt, das ist auch sinnvoll, die würden sonst bei dem Wellengang teilweise aus dem Boot gespült werden. Und nur für den Fall, dass ihr kurz vor Ende denkt, Mensch, jetzt haben wir es aber auch geschafft, zur Sicherheit haut der Park noch einfach mal die richtig großen Sachen raus mit Wasserfällen etc. pp. Also am Ende sind dann auch alle nass. Das Ganze macht aber schon Spaß, gerade bei sommerlichen Temperaturen kannst du die Abkühlung gut mal mitnehmen. Wenn man den Weg dann weiter runter geht, geht es zum Magic Carpet. Das Ganze ist ja optisch gesehen ja jetzt nicht so der Reißer. Das Ganze ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine Altsünde. Das Ganze ist ein Flying Carpet. Ich meine aus dem Hause Zierer. Als Attraktion selber schön, allerdings noch mit der Kirmes Verkleidung, die dahinter steht. Ich weiß nicht, ob es mal für die Kirmes gedacht war oder ob es daherkommt, aber es sieht so aus, als war es mal da und das alleine, ja, wie soll ich sagen, ist nicht so der Reißer. Aber gut. Ein bisschen weiter vorne geht es dann zu Popcorn Revenge. Das Ganze ist ein Trackless Interactive Dark Ride. Da wird man von Kinosaal zu Kinosaal buxiert, wieder in einem Trackless-System, also in einem Staubsauger, würde man vielleicht sagen, und darf mit der Kanone Popcorn abballern. Das Ganze klingt so ein bisschen profan, macht aber durchaus Spaß, denn hier hat man den Riesenvorteil, die Kanonen geben tatsächlich Feedback, wenn man getroffen hat. Das Ganze ist für die etwas weniger zielgenauen, so wie mich, eigentlich eine ziemlich ideale Geschichte. Weiterhin gibt es natürlich auch noch eine Achterbahn in dem Bereich, einen 2001 errichteten Vekoma Boomerang namens Cobra. Der ist jetzt farblich in den Themenbereich angepasst worden, war vorher gelblich, jetzt hat er dieses, ja, Sandfarben, nennen wir es mal Sandfarben, bekommen und witzigerweise dadurch anscheinend auch bessere Fahreigenschaften. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das zusammenhängt oder ob das einfach ein Eindruck war, den wir beim letzten Mal nicht so richtig greifen konnten. Am Ende, Ist es ein schönes Teil, auch wenn auch hier noch die obligatorischen alten Vekoma-Züge drauf sind mit den harten Schulterbügeln. Das ist hier aber nicht so dramatisch. Also ich finde, das geht. Witzigerweise ist Cobra eine der Bahnen gewesen, die bei unserem Besuchstag die längsten Wartezeiten hat. Gut, das ist der Natur des Boomerangs unter Umständen geschuldet. Jedoch, ja, es ist teilweise nicht so ganz verständlich, weil so besonders ist die Bahn dann ja jetzt auch wieder nicht. Wie auch immer. Ansonsten, ich komme doch noch mal kurz zum Thema Eintrittspreise. Ich habe mich mal kurz auf der Homepage schlau gelesen. Das mag sich im Laufe der Saison oder das mag sich zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, ändern. Guckt im Zweifel bitte auf www.walibi.be. Da gibt es auch eine englische bzw. eine niederländische Version von. Und macht euch darüber schlau, was das Ganze kostet. Im Presale kostet das Ticket Status Quo 31,50 Euro, am normalen Vorverkauf in der Hauptsaison 39,50 Euro, was völlig okay ist. Wenn man über Groupon oder dergleichen reinguckt, kann man auch mal sehr, sehr viel billiger reinkommen. Da solltet ihr auf jeden Fall einen Blick riskieren. Parken kostet auch. Wir haben allerdings beim letzten Besuch unser Auto im Hotel stehen lassen dürfen und sind zu Fuß den Kilometer zum Park gegangen. Deswegen erinnern wir das beim besten Willen nicht, was das Parken da gekostet haben soll. Wir waren nicht betroffen. Was soll ich sagen? Und an dieser Stelle ist der Punkt gekommen, wo ich mal kurz Tobi hinzuhole, der mal ein kurzes Fazit zu diesem Park abgibt. Und ich melde mich dann im Anschluss nochmal wieder.
Der Park war an unserem Besuchstag aufgrund des guten Wetters sehr gut gefüllt, was sich zwar in den Wartezeiten durchaus niederschlug. Durch den sehr weitläufigen Park, der um einen großen See herum liegt, hatte man aber nie das Gefühl, dass der Park überfüllt gewesen wäre. Das Walibi Belgien hat ähnlich wie die Schwesterparks in den Niederlanden oder den französischen Alpen ein gut gemischtes Fahrgeschäftsportfolio und bedient, wenn man nicht gerade auf Themenfahrten à la Efteling steht, alles, was man sich in einem Park wünschen kann. Verglichen mit dem Walibi Holland fiel uns hier allerdings auf, dass ältere Fahrgeschäfte nicht so abgerockt und weniger zugemüllt aussehen und deutlich besser gepflegt wirken. Wobei man sagen muss, dass bis auf wenige Ausnahmen kein richtiges thematisches Gesamtkonzept vorhanden ist, auf den ganzen Park bezogen, Das Theming reicht von Orient über Musik, Südsee, Ägypten bis hin zum Wilden Westen, ist aber qualitativ fast durchgehend überzeugend. Das Personal war Walibi-typisch sehr freundlich und gut drauf. In unserem Fall kamen wir mit unserem mäßigen Schulfranzösisch und Englisch sehr, sehr gut weiter, wobei wir auf das gastronomische Angebot basierend auf unseren Erfahrungen vom letzten Mal verzichtet haben und uns selber was zu essen mitgebracht haben. Aufgrund des strammen Besucherzustroms haben wir festgestellt, dass die Operations fast durchgehend sehr gut waren. Die Achterbahnen liefen samt und sonders, so sie denn liefen, auf der notwendigen Kapazität. Und die Wartebereiche waren, was in unserem Besuchstag sehr von Vorteil war, durchgehend gut sonnengeschützt, sodass man sich keinen Sonnenbrand abgeholt hat, wenn man mal eine Stunde gewartet hat. Negativ fiel uns auf, dass unverhältnismäßig oft in den Warteschlangen vorgedrängelt und geraucht wurde. Auch wenn der Park da sicherlich nur bedingt gegenwirken kann, ist es irgendwie denn doch hängen geblieben. Das Ganze soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir trotzdem einen tollen Tag hatten und dass das Walibi Belgium jetzt, spätestens aber 2021, zu einer der Achterbahnadressen in Europa wird. Ich sag nur, Intermin Megacoaster incoming!
Ja, genau, danke Tobi. Damit ist im Prinzip mein Statement zu diesem Park schon ein bisschen vorweggenommen. Nämlich an dieser Stelle belieben wir ja gerne zu fragen, kommen wir nochmal wieder? Und mit Hinblick auf den 2021 kommenden Intermin Megacoaster lässt sich sagen, aber hallo, kommen wir nochmal wieder. Wenn ihr nicht so Achterbahn-Fans seid, sondern eher auf thematisierte Rides, eher auf die Wasserbahnen, die ich jetzt vorhin übrigens vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr eher darauf schaut, würde ich es mir wahrscheinlich überlegen, oder auch wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Das Walibi Belgien tut zwar sehr, sehr viel für Kinder jetzt gerade. Ich habe eine ganze Menge von Spielmöglichkeiten und so weiter erzählt. Allerdings muss man halt auch sagen, dass die Hauptzielgruppe der Walibi Parks das thrill-lastige Jugendpublikum ist. Das merkt man sowohl am kompletten Design als auch so am Habitus der Besucher. Also es ist sehr, sehr laut und Tobi hat es ja gerade schon gesagt. Da rennen halt extrem viele Raucher durch die Gegend und es wird halt gedrängelt, geschubst. Es ist ein bisschen, wenn man es drastisch ausdrücken will, teilweise hängt da eine ziemliche Assi-Klientel rum. Da kann der Park nichts für. Aber na gut, wie gesagt, als Achterbahn-Fan hast du ohnehin keine Wahl. So, das wär's dann von meiner Seite aus. Ich freue mich, wenn ihr diesen kleinen Beitrag hier in den sozialen Medien bei euch ein bisschen verteilt. Mir einen Daumen nach oben, ein Abo, einen Folgebutton, wie auch immer, da lasst. Und ja, ich freue mich dann einfach aufs nächste Mal. Gebt mir auch gerne Feedback. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Ich habe zwar keine verbalen Fähigkeiten, aber E-Mail kann ich. Und zwar meinfirstjob@outlook.de. Für Kritik gerne und jederzeit offen. Und ja, dann hören oder sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Und da freue ich mich drauf. Bis denn, macht's gut.